bete dich an, das haben wir so schnell gesungen. Aber das hat ja ganz viel Inhalt. Ich spreche Hochdeutsch. Ja. Hat ja ganz viel Inhalt. Das ist nicht einfach selbstverständlich, dass wir diesen Gott anbeten dürfen. Das hat einen Zusammenhang mit Weihnachten, diese vier Kerzen. Das ist ja ein Ausdruck davon. Jawohl, wir dürfen Gott anbeten. Ich hoffe, ihr hattet gesegnete Zeiten. Wenn ich zurückblicke, 24, 5, 6 und 27, sind vier Abende hatten wir da mit Familienangehörigen zusammengesessen. Ja, war toll. Eigentlich eine Zeit, in der man in der Ruhe sein soll und trotzdem läuft immer so viel. Ja, das gehört dann eben manchmal auch dazu. Und jetzt sind wir bereits nach Weihnachten. Ja, was predigt man nach Weihnachten? Weihnachten ist jetzt ja vorbei, jetzt kann man nicht mehr nochmals von der Krippe reden. Aber wir haben ja zwei Texte, die unmittelbar das erzählen, was nach Weihnachten geschehen ist. Und ich möchte mit euch diese beiden Texte ansehen. Man liest ja häufig die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, 1 bis 20, aber Vers 21 läuft der Text ja weiter. Und das möchte ich mit euch ansehen und dann auch in Matthäus 1. Ich lese aus Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage um waren, also nach der Geburt, da er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von den Engeln, ehe er im Mutterleib empfangen war. Also jetzt braucht es eine Beschneidung. Und das ganz nach jüdischem Recht, oder? Am 8. Tag wird dann beschnitten, das gehört dann dazu. Also wird das gemacht. Und spannend ist, dass die Beschneidung einen solch hohen Stellenwert hatte, dass das sogar am Sabbat gemacht wurde. Das heißt, eigentlich am Sabbat, da würde man den Sabbat übertreten. Oder? Das ist ganz, ganz heikel. Aber Matthäus 12, Vers 5 zeigt uns, dass das ein höher gewichtetes Gebot ist, weil es ein Einzelgebot ist gegenüber dem Sabbatgebot, was er jede Woche ist. Und darum wurde auch am Sabbat beschnitten. Und Jesus sagt dort, aber die Priester bleiben doch ohne Sünde, wenn sie den Sabbat brechen, weil sie das Übergeordnete eben schützen können. Also eine wichtige Stelle, die uns ethisch auch hilft, so in Normkollisionen zu helfen. Jetzt heißt es da, man wird beschnitten. Da könnten wir jetzt heute sagen, ja, aber das ist jetzt ein alter Zopf, das bringt uns doch gar nichts mehr. Ja, doch, doch. Die Beschneidung geht zurück auf 1. Mose 17, als Gott mit dem Abraham die Beschneidung dann eingeführt hat. Also er hat einen Bund gemacht und dann gesagt, zum Bund gehört nur der, der auch beschnitten ist. Und an diesem Gebot hat sich bis heute nichts geändert. Ohne Beschneidung gehört man nicht dazu. Was sich aber geändert hat, ist, dass es nicht mehr eine äußerliche Beschneidung ist, sondern heute ist es die Beschneidung am Herzen. Römer 2, 29, auch noch zwei andere Stellen im Neuen Testament sprechen davon. Also auch heute ist es so, ohne Beschneidung am Herzen gehört man nicht zum Bund Gottes. Und wann werden wir beschnitten am Herzen? Dann, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dann werden wir im Herzen beschnitten. Dann gelten wir eben als Beschnittene und dann gilt auch für uns das, was dem Abraham eben verheißen war. Also absolut genial, man überliest das fast so ein bisschen. Jetzt wurde Jesus beschnitten, man gab ihm den Namen Jesus, so wie der Engel das der Maria und später auch ein Engel oder im Traum dort dem Josef gesagt hat. Und so wurde es dann umgesetzt. Spannend ist da auch die Aussage, ehe er im Mutterleibe empfangen war, da wird Jesus als Person gesprochen, obwohl er noch gar nicht auf der Welt war. Oder wir würden ja sagen, ein Mensch ist dann ein Mensch, wenn er geboren ist. Aber für die Bibel gehört es offenbar schon dazu, wenn man schon im Mutterleibe ist, ist man auch schon Mensch. Oder da sieht man, die Ethik hat sich gewandelt. Aber von der Bibel her ist das schon ganz, ganz früh der Fall. Vers 22, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Ist auch wieder so ein etwas Jüdisches, das kennen wir gar nicht. Aber es gibt zuerst einmal eine Phase der Reinigung. Also wenn man ein Kind geboren hat, dann galt man 33 Tage als Frau als unrein, wenn es ein Mädchen war, das Doppelte. Das heißt, diese 33 Tage, da konnte man mehr oder weniger gar nichts machen. Denn man galt als kultisch unrein und alles, was man berührte, wurde auch kultisch unrein. Es ist also verständlich, dass Josef mit seiner Familie in Bethlehem blieb in diesen 33 Tagen. Denn man musste dann nach Jerusalem. Jerusalem war nicht so weit weg. Das sind 12 Kilometer nördlich von Bethlehem. Also da war man dann relativ bald mal. Jetzt bringt man Jesus dort dar im Tempel. Man weiht ihm den Herrn. Das brauchte aber diese 33 Tage Abstand. Und während diesen 33 Tagen reiste man dann nicht. Also, die Leute, die sind von der Volkszählung inzwischen wieder nach Hause gegangen, aber sie sind noch geblieben, aber nicht im Stall, sondern wir werden es dann bei Matthäus 1 sehen, die waren dann in einem Haus. Das heißt, das sind dann die Verwandten von Josef, die wohnten ja dort, das ist ein Bürgerort gewesen, dann konnten sie irgendwo dort bei den Verwandten unterkommen. Aber dort waren sie diese 33 Tage dann. Jesus darstellen, woher kommt das? Das geht zurück auf 2. Mose 12. Denn dort war die 10. Plage, der Würgengel ist gekommen und jeder Erstgeborene wurde umgebracht. Und dann steht es dann dort in 2. Mose 13, dass jeder Erstgeborene dem Herrn deswegen geweiht werden soll. Und das hat man da gemacht, Jesus ist der Erstgeborene von Maria, der gehört dem Herrn. Also weil man ja eigentlich hätte umkommen sollen, aber Gott hat das Volk gerettet. Der Erstgeborene ist darum speziell dem Herrn geweiht. Das hat in der Praxis dann keine große Auswirkung gehabt, aber so wurde es umgesetzt. Vers 23, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, und jetzt kommt eben das Zitat aus 2. Mose 13, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Geht also zurück auf die 10. Plage. Spannend ist hier, dass es da heißt, jedes Männliche, denn wenn man das Zitat aus 2. Mose 13 nimmt, heißt es einfach das Erstgeborene. Dort ist es allgemeiner, hier wird es aber auf das Männliche bezogen. 24. Und um das Opfer darzubringen, wie gesagt ist im Gesetz des Herrn, und jetzt ein Zitat aus 3. Mose 12, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Ja, so ein bisschen speziell, denn eigentlich hätte man ein Tier, also ein Schaf opfern sollen, aber für ärmere Leute sind 2 Tauben auch okay gewesen. Und da sehen wir Josef und Maria, die gehörten zur unteren finanziellen Schicht. Das waren keine reichen Leute und die hatten darum nur 2 Tauben auch bringen dürfen. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Wer ist dieser Trost Israels? Das geht zurück auf Jesaja 40. Denn Jesaja 40 bis 55 ist das sogenannte Trostbuch Israels. Da kommt im Vers 1, tröstet mein Volk. Und jetzt kommen die ganz großen Verheißungen über den Messias. Und dieses Trostbuch, das war so präsent bei den Leuten. Und jetzt ist hier dieser Simeon, er wartete auf den Trost Israels, ja selbstverständlich auf den Messias. Genial, was der alles schon erkannte, obwohl das Ende ja noch gar nicht da war. Absolut genial. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm wurde vom Heiligen Geist geweissagt, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Messias des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist erfüllt in den Tempel. Wow, das fasziniert mich. Was hatte der doch schon im alttestamentlichen Rahmen verstanden? Also irgendwie der Geist war besonders nahe bei ihm, denn man hatte den Geist ja noch nicht in einem drinnen. Der Geist war einfach da, aber noch nicht in einem. Aber der hatte den Geist Gottes schon so gut gespürt. Der wusste, ich werde nicht sterben. Ich werde den Messias sehen. Und jetzt sieht der Josef, Maria und mit dem Jesuskind kommen und er sieht, das ist der Messias. Wow, das war ein der Ersten, der das überhaupt erkannt hatte. Es waren ja nur einige Hirten dort, oder? Und dann die Weisen kommen dann gleich. Aber eben der Simeon, der hat es schon verstanden. Und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch nach dem Gesetz war, also eben diese Darbringung. Dann nahm er, also den Simeon, ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Wow, nicht nur vor Israel, vor allen Völkern. Und das hat der Simeon bereits kapiert aus dem Alten Testament. Das steht ja schon dort und dort, aber das hatte man doch als Jude nicht so gelesen. Hat er schon. Und dann fährt er weiter, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Wow, was hatte der verstanden? Dass auch die Heiden von diesem, was Jesus in die Welt bringt, profitieren können. Ja, da sind wir ja selber jetzt auch Teil davon. Was hat der alles begriffen? Und zum Preis deines Volkes Israel. 33, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich darüber, was von ihm gesagt wurde. Josef und Maria, die konnten das alles so nicht verstehen. Das waren keine Theologen. Und die Theologen, die es gab, die hatten das ja auch irgendwie nicht begriffen. Und das konnten sie nicht einordnen, was der Simeon jetzt da sagte. Aber es heißt ja auch, Maria trug alles in ihrem Herzen mit. 34, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Also fallen, das heißt, die Juden, die dachten, ja, ich hab's ja, ich bin's. Ja, ohne dass man sich Christus zuwendet, fällt man. Aber auch umgekehrt das Aufstehen. Diejenigen, die eben glauben, die werden im Glauben vorwärts gehen können, auch wenn das bisher so nicht der Fall war. Und er ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ja, Jesus hat ja nie irgendwie eine Sünde getan. Und trotzdem hat man ihn angeklagt. Man hat von ihm dann gesagt, du bist ein Gotteslästerer, du bist falsch, du bist gegen Mose, du bist gegen das Gesetz. Was hat man ihm doch alles angehängt? Nein, es ist ein Zeichen, dem widersprochen wird, aber er hatte recht. 35, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Als Maria dann am Kreuz war und gesehen hat, was man jetzt mit ihm macht und die Verzweiflung, die sie da hatte. Der Josef, der hat ja zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr gelebt, denn wir lesen dann nichts mehr von Josef, nur noch als 12-Jähriger, aber dann beim Tod Jesu nicht mehr. Maria war dort und Jesus hatte dann den Johannes als Vater so quasi beigestellt, dass sie sozial nicht durchs Netz fällt. Ja, ein Schwert wird Maria durchdringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Jetzt wird sichtbar, was im Herzen wirklich ist. Bisher konnten die Juden sagen, ja, ich hab's ja, ich bin ja, Gott nimmt mich an, ich gehöre dazu. Nee, jetzt wird sichtbar, ob man im Herz wirklich an Gott glaubt, ob man Gott wirklich anbetet oder ob man nur Mitläufer ist. Das wird das Neue Testament unterscheiden. 36, und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phenuels aus dem Stamme Aser, die war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauenschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wow, auch die hat das begriffen. Die wusste, jawohl. Da kommt jetzt jemand und der wird uns befreien. Und als Jesus da gekommen ist, hat sie gesagt, der ist es. Ah, ich hätte mehr von ihr gewusst. Ah, steht jetzt halt nicht. Ah, die hat etwas kapiert. Wow. 39, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, also diese Darbringung nach 33 Tagen, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Komisch, dass Lukas nichts von dem erzählt, dass die zuerst noch in Ägypten waren. Das steht nur in Matthäus, hier steht es nicht. Sondern da steht, er geht dann gleich zurück nach Galiläa. Nazareth, der Wohnort von Josef und Maria, war ja in Galiläa. 40, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Also, da haben wir auch einen Weihnachtstext einfach mal noch ein bisschen hinten nachgeschoben. Jetzt haben wir natürlich ein ganz wichtiger Text von Weihnachten noch gar nicht angesehen, nämlich das mit den Weisen. Denn die Weisen, das setzt man häufig gleich auf den Geburtstag. Oder jetzt kommt Jesus auf die Welt, liegt in der Krippe und jetzt kommen da die Weisen. Aber wenn man den Text sieht, merkt man, nee, das war einige Tage später. Das war während diesen 33 Tagen. Aber die Maria, die war bereits im Hause. Lesen wir den Text aus Matthäus 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland. Also Bethlehem, jetzt zur Zeit von Herodes. Herodes hatte 37 bis 4 vor Christus gelebt. Und wenn jetzt Jesus also geboren wird zur Zeit des Herodes, also Herodes der Großen, das ist der Erste, dann bedeutet das, dass Jesus spätestens 4 vor Christus auf die Welt gekommen ist. Oder wir würden so landläufig sagen, Jesus ist im Jahre 0 geboren. Aber nein, er war 4 und vielleicht auch noch einige Jahre vorher, könnte man auch noch sagen, aber es war nicht das Jahr 0, sondern das Jahr 4. Jetzt ist da dieser König Herodes, der Konkurrent von Josef, denn Josef wäre ja eigentlich der jüdische König gewesen, rein so von der Folge her, von David her gesehen. Aber Herodes, das war so ein Edomiter, der hat das Judentum angenommen, hätte er eigentlich so, er hätte sich gar nicht an die Macht putschen dürfen, aber das machte er. Er wollte der König sein, war darum verhasst vor den Juden, also diesen König hatte man nicht gerne. Und das war dann ein ganz, ganz wilder Typ, dieser Herodes. So, und jetzt kommen da Weise aus dem Morgenland. Waren also, wir würden vielleicht sagen, Magier. Steht da nicht genau, wo war's, das sind so aus der persischen Priesterklasse Leute gewesen. In der Weihnachtsgeschichte sagen wir häufig so die heiligen drei Könige und dann hat man sogar noch Namen dafür, Melchior, Balthasar, Kaspar. Aber das ist etwas, das kam erst im 2. Jahrhundert dann durch Tertullian. Das heißt, von der biblischen Geschichte her sind das nicht Könige, es sind einfach Weise. Es heißt auch nicht unbedingt, dass es drei sind. Wir lesen einfach von drei Geschenken, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Dann sagen wir häufig, ja, es sind drei Könige gewesen, aber das sind einfach Weise gewesen, die da möglicherweise mit einem großen Tross gekommen sind. Also der ganze Koch und so weiter ist da auch mitgekommen. Das ist also nicht nur so ein Kamel oder drei Kamele. So. Also das war richtig eine große Truppe, die da gekommen ist. Weise aus dem Morgenland, vielleicht Irak, irgendwie so, da aus dem Zweistromland kommen die da gegen Westen. Die kommen nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Ja, also wenn man einen Stern sieht und jetzt ist da ein Jude geboren, ja, man geht selbstverständlich in die Hauptstadt, denn in der Hauptstadt ist da der Tempel und beim Tempel sind die Priester. Und dann kann man den Priester fragen, du, wie geht das? Was steht da in euren Schriften? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Es ist jetzt fraglich, was hatten die wirklich gesehen? Da werden verschiedene Modelle herumgeboten. War das einfach etwas, was nur sie gesehen hatten, alle anderen aber nicht? An sich möglich. Oder ist es der Komet Halley-Bopp? Also der im Jahre 11 vor Christus gekommen ist, der hätte dann so einen Schweif gehabt. Könnte das sein? 11 vor Christus ist gerade ein bisschen sehr früh. Oder könnte es so eine Verbindung zwischen Jupiter und Saturn sein? Jupiter als der Stern des Königs und Saturn der Stern oder der Planet der Juden. Also die waren so im Jahre 6, 7, so in diesem Jahreswechsel drin, in einer speziellen Konstellation. Hatten das vielleicht die Könige gemeint? Ja, wir wissen es nicht so genau. Vielleicht war es auch eine andere Erscheinung, die wir heute gar nicht mehr rekonstruieren können. Ja, wir dürfen das offen lassen. Jetzt kommen die nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König? Mit einer Selbstverständlichkeit. Ja, bei euch ist doch ein König geboren. Ja, wir wollen den jetzt auch noch anbeten. Wo ist der? Der ist ja sicher da in Jerusalem, ist der König, oder? Und da spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Und der König Herodes bekommt das zu Ohren. Was, ein neuer König? Geht ja gar nicht. Im Jahre 7 vor Christus hat er seine eigenen Kinder umgebracht, damit diese ihm den Thron nicht streitig machen können. Da muss man sich vorstellen, das war ganz ein brutaler König. Und jetzt kommt vom Ausland jemand und fragt, ja, wo ist der König? Hey, das war ganz schlimm für ihn. Jetzt wird seine Macht angesagt. Wie kommt das? Wow. So, also, ja, der wusste es natürlich auch nicht. Vers 3, als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Ja, der König, der wusste das nicht. Aber die Priester, die werden es wohl wissen. Und jetzt geht er die fragen, du, wie ist das eigentlich? Und die hatten es natürlich gewusst. Vers 5, sie sagten ihm in Bethlehem in Juda. Also Bethlehem, das ist so 12 Kilometer südlich von Jerusalem, also so 3 Stunden, da ist man relativ rasch noch gewesen. Und die wussten das ja und sie hätten ja jetzt einfach dem König sagen können, ja, in Bethlehem. Nein, 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 die Priester, die hatten das anders gelöst. Es heißt da in Bethlehem mit Juda, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und jetzt zitieren sie noch Micha 5, Vers 1. Denn dass er in Bethlehem geboren wird, das steht eben dort in Micha. Jetzt hatten sie dem König aber nicht einfach nur gesagt, ja, ja, in Bethlehem, geht da mal schauen. Sondern sie hatten jetzt noch zitiert. Und was steht jetzt dort in Micha 5, 1? Dort steht, und du Bethlehem im Lande Juda. Also Juda, das gehörte zum Südreich vom damaligen Israel. Du bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten in Juda. So, wenn man das zitiert hätte, dann wäre es ja eigentlich genügend gewesen. Dann hätte man sagen können, eben da steht ja Bethlehem in Juda. Aber jetzt zitieren die noch weiter. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Uiuiui. Da hatten die Priester da dem Herodes eins ausgewischt und gesagt, hör mal, du König, du bist einer, der dich selbst an die Macht geputscht hat, aber der eigentliche König, der wird von Bethlehem kommen. Nicht du bist unser König, sondern der, der von Bethlehem kommt. Ja, ja, man durfte ja nichts sagen, oder? Aber das Wort zitieren, das durfte man. Und da spürte man das Spannungsfeld der Herodes, der war verhasst. Und das nutzten diese Priester jetzt gerade, da ihm eins auszuwischen. Der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll, es ist dieselbe Formulierung, wie wir es in 2. Samuel 5, Vers 2 lesen, wo der König David als König eingesetzt wurde. Dort ist eben gerade von dem, auch in dieser Formulierung, die Rede gewesen. Und das wird jetzt da wiederum aufgenommen. Also der Prophet Micha nimmt das auf, wie es schon bei David war, und jetzt wird das erneut zitiert. Ja, Christus ist ja dann ein Nachkomme von David. Vers 7, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Aber der hatte seine Strategie, der wollte natürlich diesen Jesus loshaben. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Na, was für ein Heuchler, oder? Aber das hat er so mal gegen außen gesagt. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und wir stellen es ja heute bei der Krippe so dar, dass dann genau dieser Komet dann über dem Stern, über dem Haus oder über dem Stall dann war. Aber je nachdem, von welcher Seite man schaut, ist der Stern natürlich dann nicht mehr über dem Haus. Und die Weisen, die wussten ja nicht Bethlehem, sondern sie gingen einfach mal nach Jerusalem. Also die Aussage hier ist jetzt nicht, da ist ein Stern, so quasi eine Fackel, die vorangeht, sondern mehr einfach dieser Stern, den sie schon in Irak aufgehen haben sehen, der ist auch dort in Palästina gewesen. Aber jetzt nicht so als GPS, genau das ist das Haus, also so genau war es dann doch nicht. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus. Ah, das ist nicht mehr der Stall. Also im Stall wurde Jesus geboren, aber jetzt waren die ja 33 Tage dort noch, bis sie dann Jesus dargebracht hatten und dann zurückgehen konnten. Und während diesen 33 Tagen sind dann diese Weisen gekommen. Aber man kann davon ausgehen, dass das nicht mehr im Stall war, sondern die große Masse ist inzwischen wieder nach Hause gegangen. Und jetzt waren die bei einem der Verwandten. Denn er kam ja dort von Bethlehem, da hatte es sicher auch Verwandte. Sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da merkt man, jetzt waren sie plötzlich reich. Die hatten ja kein Geld. Jetzt hatten sie plötzlich Gold. Jetzt konnten sie, ich sage mal so, Windeln kaufen. Oder so kann man das den Kindern sagen. Jesus wurde in Windeln gewickelt. Also jetzt hatten sie plötzlich etwas, da hatte Gott finanziell für sie geschaut, dass das Überleben irgendwie möglich war. Der war ja von Nazareth ausgezogen und konnte seinen Beruf im Moment nicht ausüben. Also der hatte keinen Verdienst in diesem ganzen Monat. Das ist natürlich schon sehr happig. Vers 12. Da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Also diese drei Weisen oder wie viele Weisen es dann auch immer waren, die gingen nicht zurück nach Jerusalem, sondern direkt wieder nach dem Osten hin. Und das hat natürlich der Herodes dann gemerkt. Vers 13, als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen und umzubringen. Ich lese gleich den nächsten Vers. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Ich gehe mal davon aus, die hatten sich jetzt da, nach 33 Tagen waren sie in Jerusalem, hatten dort dann Jesus dargebracht und die waren jetzt eigentlich schon fertig gepackt, um zurück nach Galiläa zu reisen. Also so wie das Lukas auch gesagt hatte. Und in der Nacht, bevor sie eigentlich gegen Norden wieder hätten gehen wollen, kam dieser Traum und weil die bereits gepackt hatten, ging er gleich in der Nacht zack, nach Süden, nach Ägypten. Also das war eine ganz kurze Reaktion. Jetzt hat man sich darauf eingestellt, jetzt haben wir dann so nach einem halben Tag Marsch ist man dann irgendwo wieder in Jerusalem und dann weiter nach oben. Geht vielleicht eine Woche, bis die zu Hause gewesen wären. Und jetzt plötzlich der Auftrag geht nach Ägypten, in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur, ohne Werkzeuge. Er konnte seinem Beruf Steinmetz oder Zimmermann nicht nachgehen. Ja, was bedeutete es? Der kannte ja niemand dort. Also das ganze Business, würden wir heute sagen, ist zusammengebrochen. Weihnachten ist eine ganz schlimme Geschichte. Und jetzt geht er mit Jesus nach Ägypten. Jesus war ein Flüchtling. Weihnachten ist eine Flüchtlingsgeschichte. Oder? Und plötzlich merkt man, wir machen so Weihnachten, Glory, Halleluja. Nein, das ist eine ganz tragische Geschichte. Und wenn dann der Kaiser sagt, alle sollen jetzt in ihr Heimatdorf gehen, ja, das war weltumspannend, oder? Wir denken, Corona, das sei etwas Schlimmes gewesen. Ja, das war etwas Schlimmes. Die Weihnachtsgeschichte war schlimm. Da ist die ganze Wirtschaft auf den Kopf gestellt worden. Und die Straßen sind alle verstopft gewesen, weil die einen so und die anderen so jetzt da in das Heimatgebiet gehen wollten. Also das war katastrophal. Für uns ist Weihnachten so verschönt. Aber Weihnachten war schwierig. Ganz tragisch. Vers 15, er blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und jetzt kommt Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das hatten die Propheten eh schon gewusst. Man konnte das noch nicht einteilen im Alten Testament. Ja, kommt er jetzt aus Bethlehem oder kommt er aus Ägypten oder kommt er aus Nazareth? Ja, alles drei stimmt. Einfach die Reihenfolge, die konnte man im Alten Testament noch nicht einordnen. Wir brauchen das Ente dazu. Und dann ist es klar, Nazareth der Wohnort der Eltern, Bethlehem der Geburtsort und Ägypten der Fluchtort. Jetzt kann man es zusammensetzen. So, jetzt gingen die dorthin. Vermutlich war es nicht so eine lange Zeit, denn 4 vor Christus ist ja dann der Herodes gestorben. Also das war jetzt nicht übermäßig lange und dann konnten sie zurückgehen. Vers 16, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter war, je nach der Zeit, von der er von den Weisen genau erkundet hatte. Das ist ein bisschen schwierig einzuordnen. Oder 2 Jahre. Sagen wir, 1 Jahr ist noch Reservezeit, dass er sicher alle erwischt, oder? Dann war es vielleicht 1 Jahr. Ja, könnte es jetzt sein, dass die Weisen schon vor 1 Jahr den Stern hatten aufgehen sehen, aber Jesus war erst im Mutterleib, aber noch nicht geboren. Könnte an sich sein, also dass der Stern aufgeht und Jesus ist aber noch nicht geboren. Sie nehmen sich Zeit, wandern dann darüber und sind dann kurz nach der Geburt tatsächlich dort gewesen. Weiß man also nicht. Also 33 Tage, dann hätten sie umkehren wollen. Ja, wir wissen es nicht so genau, wie es war. Aber einfach 2 Jahre, daraus kann man dann schließen. Ja gut, dann hat der Herodes etwa 20 Knäblein umbringen lassen in jener Gegend, die dort war. So kann man das etwa berechnen. 17, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Jeremia 31. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ja, damals, als man Jeremia 31 gelesen hatte, konnte man das nicht ein. Aber jetzt im Nachhinein sagt Matthäus, doch, so ist es. Das wurde vorausgesagt, die Kinder, die kommen um. 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Das richtige Land Israel ist selbstverständlich das Südreich Juda, oder nicht da im Norden, wo da so die vermischten Leute wohnten, oder die hatten sich da mit den Assyrern vermischt, sondern man war in Jerusalem, so dort rundherum. Und jetzt kommt er von Ägypten nach Israel und er soll jetzt in Israel, also im Südreich Juda, wohnen. Ja gut, das war für ihn klar, in dem Fall Bethlehem. Dort habe ich ja wenigstens meine Verwandten. Also jetzt sollte er gemäß dieses Traumes nach Israel gehen. Und dann heißt es weiter von diesem Engel, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Ja, also gut, gehen wir von Ägypten zurück nach Bethlehem. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus, also Herodes Archelaus, sein Nachfolger, also Nachfolger von Herodes dem Ersten, als Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl und zog ins galiläische Land. Also der dachte, wenn der Vater schon so brutal war, dann wird wohl sein Nachfolger auch so brutal sein. War er nicht, der Archelaus, aber trotzdem. Und dann hat Gott gleich eingegriffen, doch geht zurück nach Galiläa. Ja, das war dann klar, in dem Fall Nazareth. Oder dann konnte er wieder in sein eigenes Haus zurückgehen. 23, und er kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, er soll Nazaräer heißen. Ja, Quizfrage, wo steht das im Alten Testament? Das findet man nicht im Alten Testament. Nur Matthäus sagt, es erfüllt sich da etwas. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo steht denn das im Alten Testament? Es gibt 2 Auslegungsvarianten. Das hebräische Netzer heißt Spross. Und Spross wird in Jesaja 11, Vers 1 gebraucht, dass ein Spross aufgehen wird als eine Prophezeiung auf den Messias hin. Also das könnte sein. Nazareth heißt hebräisch der Spross und das könnte es sein. Oder aber, es könnte heißen, dass er ein Nazirer ist. Nazirer, das waren die Gottgeweihten. Ja, es... Ja, das ist richtig. Es ist eben, selbst auf Deutsch könnte man es herausfinden. Oder? Nazirees ist Nazareer. Es ist eben ein Buchstabe anders. Aber ich sage einfach, so wird es dann zuweilen auch interpretiert, dass man sagt, Nazirer, Jesus ist eben ein Gottgeweihter. Oder ich würde jetzt nicht diese Variante bevorzugen, da hast du absolut recht. Stimmt nicht ganz, aber das ist halt, wird herumgeboten. Ah, absolut richtig. Er soll Nazirer heißen. Also im Alten Testament steht das nicht so in der Formulierung, darum muss man ein bisschen suchen und deswegen hat man eben dann diese Modelle. Also, damit erfüllt würde. Und jetzt ist es klar. Nazareth, das ist der Wohnort der Eltern. Von dort sind sie ausgegangen und am Schluss wieder zurückgekommen. Jesus hat dann nach 30 Jahren, als er dann seinen Dienst begonnen hat, gezügelt nach Kapernaum. Dort hat er dann seinen Dienst effektiv begonnen. Bethlehem, das war der Geburtsort, respektive der Ort, wo sie wieder zurückkamen, als sie von Ägypten kamen, aber dann nicht dort blieben. Und Ägypten, das ist der Fluchtort, wo sie vorübergehend waren. Wenn wir die Geschichten da sehen, ich habe da immer so eine rote Linie am Rande gezeichnet, die rote Linie markiert, das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament habe ich auch diese rote Linie. Und wenn man jetzt die Weihnachtsgeschichte liest, merkt man, dass ganz häufig und gerade in Matthäus immer wieder steht, damit erfüllt würde. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, die uns zeigt, es hat sich erfüllt. Das Alte Testament hat Jahrhunderte vorausgesagt, so kommt es und so ist es gekommen. Nun, was heißt das für uns? Gott erfüllt seinen Weg. Und auch wenn wir im Einzelnen ja dann manchmal nicht genau wissen, ja, warum ist das in meinem Leben nicht so und nicht so? Da stimmt doch etwas nicht und es müsste anders sein. Aber wenn wir diese Botschaft ganz, ganz tief eingraviert bekommen, Gott hat zu seiner Verheißung gestanden, die über Jahrhunderte da waren, dann dürfen wir das als Festigung für unser eigenes Leben nehmen. Gott steht zu seiner Verheißung. Er weiß, was er tut, in allem Schwierigen, was die Weihnachtsgeschichte auch zeigt. Er erfüllt. Und deswegen dürfen wir wissen, das Leben hier ist nicht das Letzte, sondern das Letzte, das kommt, nämlich die Verheißung, dass Christus wiederkommt, dass wir einen Auferstehungsleib haben, wo all diese Tränen dann weg sind. Die Weihnachtsgeschichte, auch wenn sie 2000 Jahre alt ist, ist die Botschaft für uns heute, dass wir festhalten dürfen an diesen Verheißungen, denn das Eigentliche, die Erfüllung, das kommt erst. Und an dem dürfen wir festhalten. Komm, lass uns beten. Vater, das ist genial, dass du uns dermaßen deutlich einhämmerst, dass wir es nicht vergessen, dass du der bist, der erfüllt. Der es sagt, der einen Plan hat, der weiß, was gewesen ist. Und gerade die Weihnachtsgeschichte, die uns zeigt, dass nicht alles einfach rosig war. Du hast es durchgezogen. Du hast es zum Guten geführt. Und so hilf uns in unseren Situationen drin, dort, wo wir gerade nicht den nächsten Schritt sehen, dort, wo es gerade schwierig ist, dass wir merken, du siehst darüber und du kommst zu einem Ziel. Und auch dort, wo wir es auf dieser Erde noch nicht erleben, werden es erleben. Wir werden es sehen. Denn das, was mit Weihnachten begonnen hat, das ziehst du durch. Und die Verheißung, dass alle Sünde, dass alle Krankheit weg werden wird, wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Wir werden nicht mehr angefochten. Wir werden nicht mehr krank sein. Danke für diese Perspektive, die du uns gibst. Und so danken wir dir für diese Advents, für diese Weihnachtszeit, wo wir an das zurückdenken dürfen, was du gestartet hast. Du bist groß und an dir halten wir fest. An dich glauben wir. Auf dich bauen wir. Wir lassen nicht los, denn du bist der gute Gott. Amen.